HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Hessen gehört zu den Schlusslichtern, wenn es um die Bearbeitungszeit eines Antrages auf eine Windkraftanlage geht. Nirgends in Deutschland ziehen sich die Verfahren länger hin. Das Wind-an-Land-Gesetz soll den Ausbau von Windkraft jetzt beschleunigen. Es ist ein Herzstück von Habecks Energiestrategie. Es soll also auch in Hessen für einen schnelleren Ausbau sorgen. Anlass für uns einmal nachzufragen, wie denn der Stand der Dinge in Hessen aktuell ist in Sachen Windkraft. Christoph Schelt fasst die Lage zusammen.
Joachim Wirlemann macht seinem Ärger Luft. Dass es in Hessen so langsam vorangeht, das regt ihn auf. Luft braucht er aber auch in Form von Wind, damit sich in Stadt Allendorf bald die Rotoren drehen können und so sauberen Strom erzeugen. Und als Vorstand der Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf braucht er noch dazu einen langen Atem.
Also planen tun wir jetzt hier schon den Windpark Hopfenberg seit über 10 Jahren. Und wir sind jetzt im Genehmigungsverfahren und hoffen, dass wir in den nächsten 3 Monaten die Genehmigung bekommen.
10 Jahre. Gut, der Windpark Hopfenberg in Stadt Allendorf mag ein Ausreißer sein, doch den Kern des Problems gibt es in ganz Hessen. Die Genehmigungsverfahren dauern einfach viel zu lange. Im Schnitt 38 Monate hat die Fachagentur Wind errechnet. Ausreißer wie Stadt Allendorf drückten den Schnitt, bittet man im hessischen Umweltministerium zu bedenken. Staatssekretär Oliver Konz kommt mit grünem Anzug und grüner Krawatte zum Interview mit dem HR.
Wir hatten das Pech in dieser Statistik, dass wir 3 Anlagen dabei hatten, die sehr, sehr lange gedauert hatten, auch weil der Betreiber umgeplant hat während der Antragsphase und die haben uns ein bisschen den Schnitt verhagelt, aber an sich sind wir deutlich schneller.
Aber warum zieht sich das alles so? Joachim Wirlemann erklärt genervt.
Mittlerweile will aber jeder beteiligt werden und alle haben Bedenken und das ganze Hin und Her zieht sich dann wirklich ewig hin oder man findet eine Fledermaus, die man begutachten muss, dann kann man das in dem Jahr aber nicht zu Ende führen. Dann muss man warten bis ins nächste Jahr und hoffen, dass man die Fledermaus wiederfindet.
Und speziell in Hessen ist das Problem aus seiner Sicht noch ein anderes.
Dass die Landesregierung zu viel Angst hat vor Windkraftgegnern und nicht den Mut hat, eine schnelle Genehmigung durch ihre eigenen Behörden zu erteilen.
Die Opposition von links im Landtag ärgert sich vor allem darüber, dass Hessen so langsam ist, obwohl die Grünen gleich beide relevante Ministerien führen, Umwelt und Wirtschaft.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Hessen, insbesondere der Windkraftanlagen, der läuft im Schneckentempo. Und die Schnecke, die ist grün und die politische Verantwortung trägt Tarek Al-Wazir. Und das ist ein Armutszeugnis für eine grüne Landesregierung.
So sieht das Jan Schalauske, der Fraktionschef der Linken. Zumindest ist das Problem erkannt, da sind sich ja alle einig. Und es soll auch besser werden. Umweltstaatssekretär Konz nennt auch die Gründe, wie er zu der Hoffnung kommt.
Wir haben die Windvorrangflächen schon ausgewiesen als eines von 2 Bundesländern. Wir haben ein großes Artenhilfsprogramm für die windkraftsensiblen Arten. Das ist auch eine Voraussetzung, dass man eben auch darauf achtet, dass die wichtigen Belange nicht unter die Räder kommen. Das heißt, wir werden mit Sicherheit diejenigen sein, die am meisten von diesen Beschleunigungsgesetzen profitieren werden.
Das Wind-an-Land-Gesetz, das ab heute in Kraft ist, soll die Planung beschleunigen. Auch weil Klagen von Bürgerinnen und Bürgern künftig höhere Hürden haben. Hoffnung auch beim Bürgermeister von Stadt Allendorf, Christian Somogyi.
Ich gehe davon aus, das Signal aus Berlin war auch deutlich, dass jetzt die Bundesländer dann auch ihre Strukturen so aufbauen, dass dann auch natürlich die Verfahren und die Genehmigungsverfahren schneller dann auch abgewickelt werden können.
Egal, wen man heute fragt, überall Hoffnung, dass bald alles schneller geht. Da war der grüne Anzug von Staatssekretär Konz ja irgendwie ein passendes Symbol. Denn grün gilt ja als Farbe der Hoffnung.
Ab jetzt gilt das Wind-an-Land-Gesetz. Es soll dafür sorgen, dass auch in Hessen mehr und vor allem auch schneller Windkraftanlagen entstehen. Im Notfall zählt jede Sekunde. Deswegen bringt auch Wiesbaden ab sofort mobile Retter zum Einsatz. Das sind Freiwillige, die mindestens einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert und sich registriert haben. Sie werden dann über das GPS geortet und per Smartphone alarmiert, wenn in der Leitstelle ein Notruf eingeht und sie zufällig in der Nähe sind. In Wiesbaden wurde jetzt dieses System eingeführt und Birgitta Söhling erklärt es uns.
Notruf Feuerwehr Rettungsdienst Wiesbaden. Wo genau ist der Notfallort?
Mein Vater rief mich zu sich und als ich rüberkam, lag er am Boden im Wohnzimmer und regt sich nicht mehr.
Ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Das passiert 300 Mal im Jahr allein in Wiesbaden. Dann zählt jede Minute, betont Marc Dieroff, der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes.
Nach 3 bis 5 Minuten sterben die ersten Nervenzellen in unserem Zentralnervensystem ab. Das heißt, die Patienten haben dann schon die ersten Schäden und ganz schnell schwere Schäden.
300 Reanimationen pro Jahr, gerade mal 30 schaffen es wieder lebend aus dem Krankenhaus. Dabei sind die Rettungsdienste in Wiesbaden im Durchschnitt nach 8 Minuten vor Ort. Ein guter Wert. Aber je schneller jemand die Herzdruckmassage einleitet, desto besser. Deshalb ist Wiesbaden die erste Großstadt in Hessen, die ab sofort sogenannte mobile Retter einsetzt. Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende.
Es ist ein weiteres Glied in der Rettungskette. Wir werden damit die Hilfsfristen faktisch verkürzen. Die Reanimation kann schneller beginnen und das erhöht natürlich deutlich die Überlebenschancen der betroffenen Patientinnen und Patienten.
Max Haller koordiniert das Projekt. Als ausgebildeter Rettungssanitäter weiß er, wie wichtig die ersten Minuten sind und engagiert sich auch selbst ehrenamtlich in seiner Freizeit als mobiler Retter.
Das ist jetzt ein Testeinsatz. Man sieht hier quasi die Entfernung und wenn ich jetzt annehme, dann bekomme ich quasi die Einsatzdaten, Adresse, Name, Stockwerk und dann kann ich dahin rennen.
Mehr als 200 mobile Retter haben sich schon freiwillig aus allen Teilen der Stadt gemeldet. Es gibt keine weißen Flecken mehr. Trotzdem sollen es bis zum Jahresende 600 werden, wünscht sich Andreas Kleber, der Leiter der Feuerwehr.
Im Moment suchen wir Feuerwehrleute, jemand, der im Rettungsdienst tätig ist, in Krankenhäusern oder in Arztpraxen. All die, die mit einem geringen Maß an Schulung uns sozusagen unterstützen können. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, der denkbar ist in der Zukunft, dass man natürlich dann auch Laienhelfer dazu animiert, das auch zu tun.
Im Einsatzfall ortet die Leitstelle dann über die GPS-Funktion im Handy, welche mobilen Retter gerade in der Nähe sind und alarmiert sie über eine App. In Groß-Gerau sind schon seit 2019 mobile Retter im Einsatz. Sie brauchen im Durchschnitt 3,5 Minuten, bis sie vor Ort sind. Genau das macht den entscheidenden Unterschied, sagt Notarzt Marc Dieroff.
Um mehr Menschen das Leben wieder zu schenken und zurückzuholen und auch mit einem lebenswerten zweiten Leben dann in der Gesellschaft wieder zur Verfügung stehen.
Die freiwilligen Ersthelfer können schon lebensrettende Maßnahmen einleiten. Mobile Retter gibt es nach Groß-Gerau nun auch in Wiesbaden. Birgitta Söhling hat berichtet. Der systematische Massenmord in den Konzentrationslagern während des Nationalsozialismus konnte nur geschehen, weil es viele Täter gab, die mitgemacht haben. Erst 1963 wurden 22 dieser Täter im sogenannten Auschwitz-Prozess angeklagt. Dank der unermüdlichen Arbeit des damaligen hessischen Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer. Der Film Fritz Bauers Erbe Gerechtigkeit verjährt nicht zeigt, warum es heute immer noch wichtig ist, dass sich die deutsche Rechtsprechung diesem Thema stellt. Pablo Diaz stellt uns den Film vor.
Auschwitz. Das Wort steht synonym für die größte industriemäßige Vernichtung von menschlichem Leben während der NS-Diktatur. Die Täter vor Gericht zu bringen und sie gegebenenfalls zu verurteilen. Das war dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ein persönliches Anliegen. Aber es ging ihm nicht um Rache, es ging um Aufarbeitung.
Ich glaube, wir sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechen geschehen konnten.
Doch der Auschwitz-Prozess erfüllte juristisch nicht die Erwartungen. Nur 6 Angeklagte bekamen lebenslang, 13 geringere Strafen und 3 wurden gar freigesprochen. Grundlage für die Urteile war die deutsche Strafprozessordnung und wie sie damals interpretiert wurde, betont Jens Rommel, Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg.
Unser Ansatz bei unserem Strafgesetzbuch mit der individuellen Schuld, mit der Einzeltat, setzt eigentlich am einzelnen Mord an, am einzelnen Opfer. Das passt aber bei einer industriellen Tötung wie in Auschwitz nicht recht.
Dagegen hatte Fritz Bauer stets betont, dass jeder, der irgendwie Teil der Tötungsmaschinerie in Auschwitz gewesen war, jedes Rädchen sozusagen, auch für die Morde zur Verantwortung gezogen werden könnte.
Ja, der Frankfurter Auschwitz-Prozess sollte Fritz Bauers Rädchentheorie zum großen Durchbruch verhelfen und sollte weit umspannend die zukünftige Verfolgung von NS-Straftaten in diesem Sinne ausgestalten. Aber de facto war die Revisionsentscheidung im Frankfurter Auschwitz-Prozess das Ende dieser Theorie.
Sagt der Jurist Philipp Krebke im Film.
Why did they wait so long?
Warum hat es so lange gedauert, fragt im Film Judy Meissel. 147 Mitglieder ihrer Familie wurden im KZ ermordet. Sie überlebte. Erst mit den Prozessen 2011 gegen den gebürtigen Ukrainer Ion Demjanjuk und 2015 gegen Oskar Gröning wurde eine Wende vollzogen. Oskar Gröning war Buchhalter in Auschwitz gewesen und registrierte die Wertsachen der Ermordeten. Im Juli 2015 wurde er wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen zu 4 Jahren Haft verurteilt. Seine bloße Mitarbeit im Lager genügte dem Gericht.
Fritz Bauer, der Frankfurter Generalstaatsanwalt, hat 1963 dafür gesorgt, dass NS-Täter vor Gericht gestellt wurden. Pablo Diaz hat uns den Film vorgestellt. Kinostart ist morgen. Es war der 19. Februar 2020, als ein 43-jähriger Rassist in Hanau 10 Menschen tötet und am Ende sich selbst. Also vor knapp 3 Jahren. Jetzt ist dieser Anschlag Thema einer Ausstellung am Ort des Geschehens, nämlich in Hanau. Die Ausstellung will sehr detailreich die Tatnacht dokumentieren. Heiko Schneider hat sie sich angeschaut.
Eine riesige weiße Tafel, fast 12 Meter lang, gut 3 Meter hoch. Darauf mehrere farbige Linien. Die einen stoppen irgendwann, andere gehen gestrichelt weiter, immer wieder Punkte als Markierungen. Eine Zeitleiste, die zeigt, was, wann, wo passiert ist, am Abend des Anschlags von Hanau und danach. Die Zeitleiste, zentrales Element der Ausstellung, zusammengestellt von Bob Trafford und seinen Kolleginnen und Kollegen der Forschungsagentur Forensic Architecture.
Der Anschlag von Hanau zeigt, dass es Versäumnisse und Fehler gegeben hat, in Hanau und Hessen. Es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird, für die Sicherheit der Menschen, in Hanau und in ganz Hessen.
Die Rechercheure haben sich nach eigenen Angaben durch tausende Seiten Akten gearbeitet und dabei mehrere Versäumnisse entdeckt. So hatte der Polizeihubschrauber, der in der Nacht im Einsatz war, nie die Adresse des Attentäters erfahren, denn der Heli hatte keinen Funkkontakt und kreiste deshalb planlos über dem Stadtteil Kesselstadt. Die Ausstellung zeigt Aufnahmen, die das belegen. Die Stimmen der beiden Piloten sind verfremdet.
Das Ding ist eine komplette Katastrophe. Totaler Müll. Funktioniert überhaupt nicht.
Kameraaufnahmen zeigen außerdem, die Polizei hat das Haus des Attentäters nach dessen Tat über einen längeren Zeitraum nicht oder nicht richtig bewacht, obwohl klar war, wer und wo er ist. So hätte der Attentäter 1 Stunde lang das Haus unbemerkt verlassen können. Die Rechercheure um Bob Trafford finden, die Polizei hat versagt.
Wir sehen strukturelle Probleme, die durch diesen Fall öffentlich geworden sind und die müssen thematisiert werden. Die Öffentlichkeit muss diese Probleme sehen und verstehen und wir hoffen, dass das passiert, indem die Menschen in Hanau hier direkt ins Gespräch kommen, mit der Initiative und den Hinterbliebenen des Anschlags.
So wie Said Idriss Hashemi. Er hat den Anschlag überlebt, sein Bruder Said Nessa wurde getötet.
Mir ist aufgefallen, dass viele nicht genau wissen, was genau in Hanau passiert ist alles, also wie groß das Versagen an sich war. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass es diese Ausstellung gibt, weil in dieser Ausstellung ist wirklich alles nochmal zusammengefasst, vom ersten Tag bis heute.
Die Hinterbliebenen, die Initiative 19. Februar und Forensic Architecture finden, die Staatsanwaltschaft hätte weiter ermitteln müssen rund um die präsentierten Versäumnisse. Darauf wollen sie auch weiterhin aufmerksam machen mit ihrer Ausstellung.
In Hanau ist sie zu sehen, die Ausstellung zum Hanau-Anschlag vor knapp 3 Jahren. Heiko Schneider hat sie uns vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Infos aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.